Schön bei euch in Langenfeld zu sein. Ich habe ja eine lange Geschichte schon mit dieser Gemeinde. Ich habe schon beinahe gesagt, die hat pränatal angefangen. Es ist schön, was Gott bei euch tut. Es ist schön, was Gott in unserem Land tut. Und wenn ich so durch unser Land reise, glaube, bin ich Gott dankbar, heute leben zu dürfen. Und ich sage, Jesus, danke, dass ich heute leben darf, dass ich ein Teil deiner Geschichte mit diesem Land sein darf. Weil ich glaube, dass die besten Zeiten noch kommen für das Reich Gottes in Deutschland und in Europa. Und zwar nicht, weil wir da sind, sondern weil Gott dieses Land und dieses Volk und diesen Kontinent liebt und ihn nicht aufgegeben hat. Man kann aber auch anders durch dieses Land gehen. Und manchmal, wenn ich die Medien anschaue, dann habe ich das Gefühl, wir Deutsche sind sehr problemorientiert. Das heißt, wir können das Haar in jeder Suppe finden. Wir können immer die Probleme kauen bis zum geht nicht mehr. Und ich möchte aber nicht problemorientiert leben, ich möchte lösungsorientiert leben. Mein Thema heute, du bist Teil der Lösung. Oft bete ich, wenn ich sitze ja oft in verschiedenen Sitzungen, in Gremien, ich besuche viele Gemeinden. Wir hatten jetzt eine coole Love and Lead Leiterkonferenz mit fast 300 Teilnehmern und es freut mich zu sehen, was da für junge Leute heranwachsen und was da geht in unserem Land. Und ich denke, come on, da geht was, da geht was. Aber gleichzeitig in jeder Kaffeepause, bei mir im Mittagessen, Abendessen, habe ich Krisengespräche geführt. Und wenn du dann da drin sitzt und dann die Probleme hast und dann die Konflikte siehst, und Reich Gottes ist auch manchmal konfliktreich, das ist nichts Verwunderliches, gab es schon in der Bibel, dann sitze ich da und dann denke ich, Jesus, ich habe keine Antwort drauf, Also gerade Freitagabend ein schweres Gespräch und ich bin nach Hause gegangen, bei meinem Schwager und Schwägerin übernachtet und abends im Bett neben meiner Frau sagt die, Schatz, ich habe keine Antwort, wie das gehen soll. Aber Jesus, du kannst heute Nacht in der Nacht ein Wunder tun. Du kannst die Herzen verändern, du kannst die Herzen der Menschen verändern. Und am Morgen bin ich dann zur nächsten Session gekommen und dann kamen mir schon die zwei entgegen und gesagt, heute Nacht hat Gott zu mir gesprochen, ich muss Buße tun. Heute Nacht hat Gott zu mir gesprochen. Und ich denke, come on, da geht was, wenn wir etwas vertrauen, dass unser Gott ein Gott der Wunder ist. Ich will Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Wenn du diesen Satz schon mal dir merken kannst für diesen ganzen Sonntag, hast du schon viel gelernt. Bist du Teil der Lösung oder Teil des Problems? Ich habe das Gefühl, manchmal sind wir mehr das Teil des Problems, aber Jesus, ich will Teil der Lösung sein. Und Gottes Botschaft über deinem Leben ist, du sollst nicht Teil des Problems sein, sondern Teil der Lösung sein. Egal wo du stehst, du sollst Teil der Lösung sein. Ich habe in Süddeutschland an einer Kirche gepredigt und dort eine Gemeinde auf der Schwäbischen Alb, ist keine Ekklesiakirche, wurde vor ein paar Jahren gegründet, wächst gut und da ist ein Ehepaar, bei denen wir zu Hause übernachtet haben, Johanna und ich. Und auf dem Weg nach Hause, um zu übernachten dort, hat die Frau mich mitgenommen und im Auto habe ich dann so gefragt, das erste Mal bei denen, habe gesagt, wie geht's dir und was macht ihr so in der Kirche? Ja, ich bin Teil der Leitung. Und dann hat sie mir ihre Geschichte so erzählt und sie sagt, ja, und wie kommt es, dass ihr hier in der Kirche seid? Dann sagt sie, ja, mein Mann ist irgendwo bei Stuttgart ein Manager bei Daimler oder sowas. Und wir sind aber im Auftrag Gottes auf die Schwäbische Alb gezogen, um diese Kirche mit zu unterstützen. Wir haben extra ein Haus gebaut dort, haben alles unsere Zelte abgebrochen und sind auf die Schwäbische Alb gezogen, in dieses Kaff da, um dort Gemeinde Jesu zu bauen. Und kaum waren wir dort hingezogen, wir hatten unser Haus fertig, ist unser ältester Sohn, wir haben drei Kinder, ist unser ältester Sohn in einem Motorradunfall verunglückt und ist ab diesem Augenblick von hier ab gelähmt. Gehirnschäden, Persönlichkeitsveränderungen und so weiter. Und ganz ehrlich, das war schon ein Schlag. Dann habe ich gesagt, gut, was sagst du dazu? Also ich sitze daneben und dann hast du erstmal keine Worte, weil jedes Wort, was du dann sagst, ist irgendwie gefühlt falsch. Und dann habe ich so gesagt, weißt du, wenn solche Dinge passieren, dann bin ich so froh, dass ich einen himmlischen Vater habe, in dessen Hand mein Leben ist. Ich kann nicht alles verstehen Und ich weiß es nicht, wie Menschen es hinkriegen, durch diese Welt mit offenen Augen zu gehen, all das Leid, all das Elend, all die Probleme, all die Konflikte, all die Ungerechtigkeit zu sehen und nicht wahnsinnig zu werden. Wenn ich nicht meinen Glauben an Jesus hätte, würde ich durchdrehen. Und dann schaute sie mich so an und sagte, ja, Johannes, das stimmt. Aber auf der anderen Seite habe ich Gott erst recht nicht auch verstanden. Ich habe alles, wir haben alles aufgegeben, sind extra da hochgezogen, um Kirche zu gründen. Wir haben wirklich Opfer als Familie hingelegt, um Reich Gottes zu bauen. Und kaum haben wir das gemacht, passiert sowas. Habe ich Gott auch nicht verstanden. Und da sagte ich, ja, das kann ich verstehen. Hätte ich ihn auch nicht. Ich verstehe Gott oft nicht. Und wenn wir im Lobpreis stehen und vielleicht sind Sie hier als Gast da oder Sie schauen im Internet zu und wundern sich, was für Lieder die da singen und wie die da Gott loben und manchmal schnulzig, manchmal schön, manchmal modern. Aber egal, also die Texte sagen ja etwas aus über das, was wir da ausdrücken wollen. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du fragst dich, ich verstehe Gott nicht gerade. Warum lässt er das zu? Warum passiert das? Warum passiert das? Ich möchte dir eins sagen, wir haben nicht eine Antwort auf jede Frage. Wir verstehen auch nicht alles, aber wir haben jemanden kennengelernt, der uns hilft, inmitten dieses Lebens, inmitten dieser Welt, inmitten dieser Ungerechtigkeit, inmitten all der Krisen und so weiter, nicht alleine unterwegs zu sein, sondern einen himmlischen Vater an unserer Seite zu haben, der größer ist als unser Denken, größer ist als unsere einfachen Antworten und uns trägt, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist der Grund, warum wir alles machen, damit andere Menschen diesen Gott, Jesus Christus, kennenlernen, den wir kennenlernen durften. Und heute Morgen ist deine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Heute Morgen ist deine Chance, ihn kennenzulernen. Ich habe dann diese Schwester gefragt, ja, was hast du dann gemacht? Was habt ihr gemacht? Dann sagt sie, weißt du, wir haben im Keller einen Boxsack aufgehängt. Und zwar im Keller war unser Gebetsraum. Und in diesem Gebetsraum haben wir einen Boxsack aufgehängt. Weißt du, ihr kennt so Dinger. Und dann lernen wir, und wenn der Frust uns gepackt hat, wenn wir nicht mehr mit unserem Sohn weiter wussten, dann sind wir in unseren Gebetsraum gegangen, mein Mann und ich, und haben mit Gott gebetet und gleichzeitig diesen Boxsack bearbeitet. Und haben im Gebet alles rausgelassen. Und ich dachte, wow, wie cool ist das? Wie cool ist das? Weißt du, Gottes Problem, das Problem, was wir Menschen mit Gott haben, ist nicht, dass wir, wenn wir mit ihm reden, komische Sachen ihm sagen. Ich glaube, dass Gott alles aushält. Das Problem ist, wenn wir nicht mehr mit ihm reden. Das Problem ist, wenn wir nicht mehr mit ihm reden, dann fangen die Probleme an. Solange du mit ihm redest, solange du ihm im Kontakt bist, solange alles, was in dir lebt und nicht verstanden ist, solange du das zu ihm bringst, ist Hoffnung da für dich. Ist Hoffnung da für dich. Halleluja. Und wir haben gerade ein tolles Bild gehabt. Diese Arche ist eine Geschichte aus dem Alten Testament für diejenigen, die sie nicht kennen. Ein Rettungsboot, was Gott bauen hat lassen, um Menschen zu retten. Aber diese Frage, dass man nicht alles versteht, das gibt es keine neue Frage. Das ist eine Frage aus dem Alten Testament. In der Bibel kommt die häufiger vor. Im Psalm 73 betet der Psalmist folgendes, ein Gebet, ein Hymnus, ein Lied. Und dieser ganze Text geht in folgendermaßen, ich lese den jetzt nicht alles vor, Psalm 73 könnt ihr zu Hause gerne lesen. Gott, ich verstehe diese Welt nicht. Wie kann es dem Ungerechten so gut gehen und denjenigen, der dir nachfolgt, geht es so dreckig? Das verstehe ich nicht. Das ist doch nicht okay. Diese Welt ist komisch. Und er drückt da seine ganze Verzweiflung, sein ganzes Missverständnis, alles, was ihn da so bewegt, drückt er Gott aus. Und ich habe gerade gesagt, das ist die richtige Adresse, um das hinzubringen. Und dann kommt ein Wendepunkt in diesem Psalm und der heißt, bis ich ging in das Allerheiligste, bis ich in das Haus des Herrn ging, bis ich diesem Gott begegnet bin, da wendet sich die Perspektive. Solange er sich für sich alleine diese Frage gestellt hat, konnte er damit nicht umgehen. wurde er schier irre an dieser Frage, bis er in die Gegenwart Gottes ging. Und der Psalm endet dann am Ende mit folgendem Satz: Ich aber, Gott zu nahen ist mir gut. Ich aber, Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn Jahwe gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Und ich möchte an der Hand dieses Satzes euch drei Gedanken mitgeben, drei Punkte mitgeben, wie du Teil der Lösung sein kannst. Bei allem Missverstehen, bei allen Problemen, bei allen Herausforderungen in deinem privaten Leben, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, in unserem Land, auf unserem Kontinent, wie du Teil der Lösung sein kannst, anhand dieser Antwort. Nicht im Sinne von, dass wir alles verstehen, sondern dass wir nicht Teil des Problems bleiben, sondern Teil der Lösung werden. Der erste Punkt ist, damit wir diesen Text besser verstehen, möchte ich euch anhand eines Beispiels im Alten Testament das verdeutlichen, und zwar am Beispiel des Lebens Mose. Und da werden wir mal diese drei Sätze einfach mal durchgehen und verstehen, wie diese drei Sätze im Leben des Mose eine Rolle spielten. Nun, wer war Mose? Mose ist einer der berühmtesten Menschen der Menschheitsgeschichte. Zumindest in den drei großen sogenannten abrahamitischen Religionen, Islam, Judentum und Christentum, spielt er eine Rolle. Er ist bekannt von Milliarden von Menschen. Er hat das Volk Israel aus der Sklaverei befreit. Nicht er, Gott hat es gemacht, aber Gott hat ihn gebraucht. Er war Teil der Lösung. Und wir haben in der Gebetszeit vorhin davon gehört, dass er diesen Stab da gebraucht hat und so weiter. Und dieser Mose, der war ein Sklave eigentlich, wie das ganze Volk Israel war Sklave, aber durch ein Eingreifen Gottes, durch ein Wunder Gottes, ist er nicht als Sklave aufgewachsen, sondern im Pharaonenpalast, als Sohn der Tochter des Pharaos, also als Prinz. Und nach Josephus Flavius, einem jüdisch-römischen Geschichtsschreiber, ist er ziemlich erfolgreicher Typ gewesen, Stratege, hat Kriege gewonnen, also das war ein mächtiger Typ, bis er irgendwann wiederum eine Begegnung mit Gott hatte. Die war in der Wüste, bei einem brennenden Busch, und da wird er von einem Prinzen zu einem Flüchtling, vom Flüchtling zum Retter seines Volkes. Was für eine Geschichte. Also, da ist ein Prinz, dann wird er Flüchtling, und vom Flüchtling wird er wieder zum Erlöser seines Volkes. Er wird Teil der Lösung. Okay, wie kommt es, nur in kurz für diejenigen, die Mose nicht wissen, wer das ist. Wir setzen voraus in unseren Gemeinden, dass nicht alle alles wissen, weil wir rechnen damit, nur ein kleiner Tipp für alle Menschen, die schon lange in dieser Kirche sind, wir rechnen damit, dass jeden Sonntag Menschen hier sind, die Jesus noch nicht kennen und die das nicht alles schon wissen. Und deswegen wollen wir auch diese Sachen ihnen sagen, damit sie uns verstehen. Wir wollen ja kein Insider-Club bleiben. Dieser Mose, da lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 3 folgenden Satz. Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Okay, was ist passiert? Mose, dieser Prinz, dieser Typ, der die beste Bildung seiner Zeit erlebt hat, der ein Stratege war, ein Militärführer, der war mächtig, der war gut ausgebildet, alles, das Leben lief, er war auf der Sonnenseite des Lebens, entdeckte irgendwann, dass sein Volk ein Sklavenvolk war, dass er eigentlich in der falschen Mannschaft spielte. Er war nicht Teil der Versklavten, sondern der Unterdrücker, obwohl er eigentlich von Geburt ein Sklave sein sollte. Und er merkte, das stimmt nicht, das ist nicht gerecht, das ist nicht okay. Meine Mama und Papa und all die Verwandten sind Sklaven und ich bin hier im Pharaospalast. Das geht nicht so, das muss anders werden. Das ist nicht fair, das ist nicht okay, das muss sich ändern. Und was macht er? Er will Teil der Lösung werden. Und wie wird er Teil der Lösung? Indem er eingreift und einen Ägypter erschlägt. Seine Motivation war richtig. Er wollte das Richtige tun. Er wollte Hilfe bringen. Er wollte Gerechtigkeit reinbringen. Aber was passierte? Am Ende war er nicht ein Teil der Lösung, sondern ein Teil des Problems. Nämlich das Ende der Geschichte ist, Er wurde zum Flüchtling, er musste abhauen, er musste, um sein Leben selber zu retten, musste er in die Wüste rennen. Warum? Weil der Pharao sagte, der muss sterben. Das geht nicht. Seine Lösung wurde zum Problem. Und als er dann in dieser Wüste war, als Schafhirte dann viele, viele Jahre, erlebte er diese Begegnung mit Gott, nämlich er sah einen Busch, der brannte. Das ist in der Wüste nichts Besonderes, dass ein Busch brennt. Das Besondere ist, dass ein Busch brennt und nicht verbrennt. Dass es kein Aschenhaufen ist am Ende. Das war das Besondere. Und er sagt, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen. Ich will sehen, warum dieser Busch brennt und nicht verbrennt. Um ein Teil der Lösung zu sein, ist es wichtig, dass wir natürlich die Probleme dieser Welt sehen, natürlich die Herausforderungen dieser Welt sehen. Wir sind nicht Menschen, die die Augen zumachen und irgendwie Vogelstrauß-Mentalität, alles ist gut. Manche Christen haben auch so komische Vorstellungen, wenn wir es glauben. Ja, wir glauben, dass Gott heilt, heute noch. Und wir erleben das auch. Aber wir gehören auch nicht zu denen, die ganze Zeit rumlaufen und irgendwie sagen, ich bin gesund, obwohl wir krank sind. Das ist ja kein Glaube, das ist irgendwas Komisches. Wir sind total nüchterne Menschen. Christen sind total auf dem Boden. Wir benennen die Probleme in meinem Namen. Wir sagen, ja, das ist so. Mir geht's heute nicht gut. Und die Lösung ist nicht, sich selber was einzureden. Die Lösung ist, zu dem Gott zu kommen, der eine Antwort hat. Und dieser Mose, der sah diesen Busch. Der sah, dass der Busch brannte, aber er verbrannte nicht. Menschen, die Teil der Lösung sind, sind Menschen, die brennen, aber nicht verbrennen. Die brennen, aber nicht verbrennen. Und um nicht Teil des Problems zu sein, sondern Teil der Lösung, ist es wichtig, dass wir solche Begegnungen mit diesem Gott haben, denn du kannst nur das teilen, was du hast. Was du bekommen hast. Du kannst nur die Lösung Gottes in diese Welt reinbringen, wenn du eine Begegnung mit diesem Gott hattest. Sonst geben wir unsere eigene Lösung rein. Und das Ergebnis ist eben, dass wir dann Flüchtlinge sind und keine Lösung. Mose hatte seine eigene Lösung. Aber die Antwort Gottes war, ich fange mit dir mal an. Du musst erstmal eine Begegnung mit mir haben. Du musst mich erstmal selber erlebt haben. Du musst mir, diesem heiligen Gott begegnen. Und er sah diesen Busch und er brannte, aber verbrannte nicht. Menschen, liebe Freunde, liebe Geschwister dieser Gemeinde, in dir muss brennen, was du in dieser Welt entfachen willst. Wenn das nicht in dir brennt, wirst du verbrennen. Und dann reden wir von Burnout in ich weiß nicht was. Weil es aus dem eigenen Eifer gekommen ist, aber nicht das Feuer Gottes in meinem Leben ist. Hast du eine Begegnung mit Gott? Gott zu nahen ist mir gut. Um Teil der Lösung zu sein, ist es wichtig, dass wir immer wieder Gott erleben selber, dass wir ihn spüren, dass er sein Werk in mir tut. Gestern habe ich nachmittags zu unseren Leitern gesprochen und habe gesagt, wisst ihr, das größte Problem von Leitern ist unser Herz. Und im Alten Testament gibt es einen Bund Gottes mit Abraham, Das Zeichen dieses Bundes war die Beschneidung. Ein schmerzhafter Schritt. Und im Neuen Testament heißt es, es gibt immer noch die Beschneidung, aber eine Beschneidung des Herzens durch den Geist Gottes. Und Gottes Geist muss uns immer wieder unser Herz beschneiden, damit wir Teil der Lösung sind und nicht Teil des Problems. Gott zu nahen ist mir gut. Das ist eine einfache Plastikflasche, die ihr alle kennt. Großes Müllproblem. Wie kannst du dem Druck standhalten in dieser Welt? Nur gefüllt hältst du dem Druck stand. Diese Plastikflasche ist nicht stabil, aber gefüllt ist sie stabil. Ich kann drücken, was ich will. Und du bist wahrscheinlich stärker, zumindest schlanker, als ich bin, bist du. Probier mal, drück mal. Jetzt komm, gib Gas. Stärker. Ach, komm, bist du verheiratet? Ja. Okay, ich kenne ihn, das darf ich machen. Okay, nur gefüllt hältst du dem Druck stand. Menschen, Frauen und Männer, die Teil der Lösung sind, müssen gefüllt sein von der Gegenwart Gottes, müssen gefüllt sein von der Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen immer wieder diese Begegnung am brennenden Busch, wo dieses Feuer Gottes in unser Leben reinkommt, damit wir Teil der Lösung sein können, damit wir nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sind. Nummer eins, ich Gott zu nahen ist mir gut. Heute Morgen kannst du wieder Gott nahen. Im Glauben, im Gebet, aber nicht nur heute. Ich hab gehört von einem Pastor, der hat ein Buch geschrieben, Thank God It's Monday. Und das ist gut, weil das Thema des Buches ist, unser Christsein ist nicht ein Sonntagschristsein, sondern es ist jeden Tag. Jeden Tag kannst du diesem Gott nahen. Diesem Gott nahen. Warum können wir diesem Gott nahen? Zweiter Punkt. Ich habe meine Zuversicht in den Herrn Jahwe gesetzt. Ich habe meine Zuversicht in den Herrn Jahwe gesetzt. Wisst ihr, über Gott reden viele Menschen. Über irgendwelche spirituellen Erfahrungen, irgendwelche übernatürlichen Dinge. Das ist total modern. Die ganze Welt ist religiös bis zum geht nicht mehr. Aber wir reden nicht von irgendwelchen spirituellen Erfahrungen, wir reden nicht von irgendwelchen übernatürlichen Dimensionen, wir reden von einem ganz konkreten Gott, auf den wir unsere Zuversicht gesetzt haben. Dieser Gott hat einen Namen, der hat sich offenbart. Und der Psalmist sagt hier, Gott zu nahen ist mir gut, Gott zu nahen ist mir gut, aber wer ist denn dieser Gott? Wer ist dieser Gott? Und der zweite Satz ist dann, ich habe meine Zuversicht auf den Herrn Jahwe gesetzt. Jahwe war der Name, mit dem sich Gott im Alten Testament offenbart hat. Der Ich Bin, der Ich Bin, der Gott, der sich seinem Volk offenbart hat. Er hat sich konkret greifbar gemacht, er ist anfassbar geworden. Er ist nicht irgendein philosophischer Gott, der irgendwo weit weg ist. Nein, er ist greifbar, fassbar geworden, benennbar geworden. Und wir lesen da auch in der Geschichte des Mose einen kurzen Text in seiner Berufungsgeschichte. Und da heißt es im Kapitel 3, Vers 7 bis 8, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne seine Schmerzen. So bin ich herabgekommen. Halleluja, merkt euch diesen Satz. So bin ich herabgekommen, um es aus der Hand Ägyptens zu erretten und aus jenem Land hinauszuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Halleluja. Das ist der Gott, den wir verkündigen. Das ist der Gott, auf den wir unsere Zuversicht setzen sollen. Nicht irgendein Gott, sondern ein Gott, der sich so vorstellt. Ich habe gesehen, ich kenne, ich weiß um deine Situation. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Er sieht dich da, wo du bist. Er kennt dein Elend, dein Leid, deine Lebenssituation. Er sieht dich. Halleluja. Er ist nicht weit weg, sondern er ist nah da. Er ist mitten in unsere Welt hineingekommen. Und dann heißt es, ich bin herabgekommen. Wisst ihr, was die größte Herabkunft Gottes in der Menschheitsgeschichte ist? Jesus Christus, Halleluja. Jesus Christus ist die größte Herabkunft Gottes auf dieser Welt, weil er gesehen hat, weil er weiß, weil er erkannt hat und weil er nahe ist und weiß, diese Menschheit braucht mich. Gott bleibt nicht fern und sagt, komm du mal zu mir, sondern ich bewege mich auf dich zu, Halleluja. Das ist der Grund, warum wir Jesus Christus feiern. Das ist der Grund, warum wir lieben. Das ist der Grund, warum wir Christen heißen. Weil wir von diesem Gott begeistert sind, der nicht uns zu sich ruft, sondern der sich auf den Weg macht zu uns. Halleluja. Der sich auf den Weg macht zu mir. Zu mir, zu Johannes Schneider, der hat den Himmel verlassen, er hat die Herrlichkeit verlassen, die Ehre, die er bei Gott hatte, all das hat er verlassen, um mich zu finden. Es gibt ein schönes Lied, was wir zurzeit öfter singen, das heißt, du lässt die 99, du lässt die 99. Er lässt die 99 stehen und sucht mich und sucht dich. Er lässt die 99 stehen und sucht mich und sucht dich. Er ist herabgekommen. Das ist der Gott, auf den wir unsere Zuversicht setzen. Das ist der Gott, von dem wir Errettung erwarten. Das ist der Gott, von dem wir diese Erfüllung erwarten. Ja, Gott zu nahen ist mir gut, aber diesem Gott zu nahen aus eigener Kraft ist gar nicht möglich. Diesem Gott zu nahen ist gar nicht möglich, weil meine Schuld mich trennt von ihm. Aber weil Gott das weiß, ist er herabgekommen und hat gesagt, ich komme in deine Welt hinein. Halleluja. Halleluja. Wie geht das mit diesem Gott? Wie geht das mit diesem Jesus Christus? Ich möchte das mal deutlich machen. Darf ich dich mal nutzen? Wie heißt du? Josua. Oh, cooler Name, komm mal her. Josua und Jesus hat die gleiche Bedeutung. Josua und Jesus bedeutet, Gott ist Retter. Halleluja. Das ist prophetisch, dass ich dich aussuche. Okay, das ist Josua. Ja, und Josua, du läufst mir jetzt mal, du bist jetzt so ein nicht 99 Schaf, sondern das Hundertste, was irgendwo wegläuft, wo wir alle so unterwegs sind. Du lauf mal weg. Aber jetzt nicht so weit, dass ich nicht hinterherkomme. Denk daran, ich bin älter. Ja, nicht so schnell. Lauf. Stopp. Bleib stehen. Okay, und irgendwann kommt Josua beim Weglaufen vor Gott, beim Weglaufen irgendwie seine eigenen Wege gehen, kommt Josua in Probleme. Komm mal mit mir auf die Bühne, dann sehen wir uns besser. Dann kommt Josua in Probleme, kommt in Lebenskrisen und plötzlich fangen wir an zu schreien, Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Diese ganze Scheiße in dieser Welt. Und weißt du was? Gott war immer da. Er ist dir immer hinterhergelaufen. Du hast es nicht gemerkt. Der lief immer hinter dir her, immer hinter dir her, immer hinter dir her. Und alles, was die Bibel sagt, ist, tut Buße. Und wisst ihr, was Buße heißt? Umkehren. In dem Augenblick, wo Josua sich umdreht, wisst ihr, wer da ist? In dem Augenblick, Jesus Christus. Halleluja. In dem Augenblick ist er da. Er ist da, um dein Leben zu retten. Er ist da, weil er herabgekommen ist in deine Welt, weil er Teil deiner Welt geworden ist. Das ist Evangelium. Das ist der Grund, warum Josua Christ ist. Halleluja. Hast du sehr gut gemacht. Liebe Freunde, dieser Gott ist wirklich herabgekommen. Er ist wirklich in meine Welt gekommen. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, er ist ein hoher Priester, weil er all unsere Welt geschmeckt hat. Er weiß um all die Begrenzungen, um all das Leid, um all die Not. Er kennt sie alles. Deine Welt ist ihm nicht fremd. Er steht hinter dir. Alles, was du tun musst, ist einfach dich nur umdrehen. Und er ist da. Halleluja. Gott zu nahen ist mir gut. Und warum ist das möglich? Weil er ein Gott ist, der herabgekommen ist. Alle anderen Religionen sagen dir, alle anderen Glaubensrichtungen und so weiter sagen, jetzt musst du mal folgende Liste abarbeiten, vielleicht kommst du dann zu Gott. Und das Evangelium ist, ich stehe hinter dir. Ich bin in deine Welt gekommen, ich bin Teil dieser Welt geworden. Ich habe sogar den Tod auf mich genommen, den größten Feind, den wir Menschen überhaupt haben. Den habe ich auf mich genommen, aber ich habe ihn besiegt, er ist auferstanden. Wow, come on. Er ist auferstanden. Leute, wenn ich darüber anfange zu denken, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Junge. Come on. Da denkst du, das geht ja gar nicht mehr. Ewiges Leben, Auferstehung aus den Toten. What's the problem anymore? Der größte Feind ist besiegt. Der größte Feind ist besiegt. Und er steht hinter dir. Gott zu nahen ist mir gut. Halleluja. Weil er ein Gott ist, der sich offenbart hat. als einer, der Interesse hat an deinem Leben. Du bist nicht eine Nummer für ihn, du bist nicht irgendeine Zahl, du bist nicht irgendein Produkt. Er hat dich gewollt, er hat dich geschaffen, er hat dich geliebt und er ist dir hinterhergegangen. Er lässt die 99 stehen und läuft dir immer wieder hinterher. Und heute kannst du innehalten und sagen, Jesus. Und übrigens, diese 99, die da zu Hause sind, die sind manchmal auch am Weglaufen. Und das ist das Wunder, das ist das Wunder des Evangeliums, dass er allen hinterherläuft. Das ist ja nicht so, dass er dann die anderen nicht mehr lieb hat. Das habe ich als Kind immer so gedacht, ja, warum lässt er denn die 99 stehen? So nach dem Motto, das eine ist wichtiger. Nein, das drückt nur aus, dass er hinter allen herläuft. Aber du bist ihm genauso wichtig wie die 99 eben. Er ist in dein Leben hineingekommen und er will in dein Leben hineinkommen. Wisst ihr, das Evangelium ist zuerst und allererst nicht, was du leisten kannst, was ich tun kann, wie viel ich beten kann, wie viele Menschen ich zu Jesus führen kann, wie viel ich spenden kann, wie viel ich, das ist alles wichtige Themen, aber das Evangelium ist zuallererst, was Gott in meinem Leben tut. Was er in meinem Leben tut. Ich habe in Norddeutschland vor kurzem in einer Gemeinde gepredigt und während ich abends predigte, saß so rechts in diesem Flügel ungefähr, mittlere Reihe, saß eine Frau, ein bisschen älter als ich, ich wage es zu sagen, aber und diese Frau, ich merkte während dem ganzen Gottesdienst, der geht es ganz, ganz schlecht. Und innerlich predigte äußerlich, aber innerlich betete ich. Und das geht. Durch den Heiligen Geist habe ich gesagt, Jesus, begegne dieser Frau. Diese Frau braucht dich. Alle anderen sollen gesegnet werden, aber die Frau braucht dich. Das ist das eine Schaf, was jetzt gesucht wird von dir. Gottesdienst ging zu Ende, tolle Leute kamen auf mich zu, wir haben gesprochen, gebetet und so weiter. Und irgendwann rief mich eine Person, kannst du mal rauskommen, da gibt es jemanden, den musst du unbedingt treffen. Ging raus und da, wer war es? Die Frau. Und dann sagt sie, kann ich mit dir sprechen? Gerne, sehr gerne. Du bist mir schon im Gottesdienst aufgefallen. Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Gott ist heute an deinem Leben interessiert. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dir das alles erzählen kann. Ich traue mich fast gar nicht, das zu erzählen. Und dann haben wir angefangen, über Gott und die Welt zu sprechen. Und irgendwann meinte sie, irgendwie habe ich den Eindruck, ich darf dir vertrauen. Und dann habe ich gesagt, danke für das Kompliment, danke für die Wertschätzung. Ja, das darfst du. Und dann hat sie angefangen, aus ihrem Leben zu erzählen. Und sie erzählte mir eigentlich eine riesen Katastrophe. Ich werde nicht sagen, was sie mir erzählte, weil es natürlich ein Beichtgeheimnis ist, aber was sie mir gesagt hat, ist schrecklich gewesen. Schrecklich gewesen. Während die Tränen liefen, sie, und ich weiß nicht, auf halber Strecke ihrer Geschichte, schaute sie mich an und sagt, irgendwie schaust du nicht erschreckt mich an. Auch nicht angewidert, komisch, irgendwie. Da sage ich, ich bin auch nie erschrocken. Aber wie kannst du nicht erschrocken sein bei der Geschichte? Das sage ich, weil ich Menschen kenne. Ich weiß, wie wir sind. Ich kenne mich, ich kenne meine Probleme. Ja, deine Welt, deine Probleme sind vielleicht jetzt für Menschen von außen gesehen größer, aber das Grundproblem ist das gleiche. Aber ich kenne jemand, für den bist du nicht ein Problem, für den bist du wertvoll. Halleluja. Für den bist du wertvoll. Und dann merkte ich, wie diese Gnade Gottes in ihr Leben reinkam, wie diese Heilung Gottes in ihr Leben reinkam. Sie hatte sich selbst aufgegeben, aber Gott hatte sie nicht aufgegeben. Gott hatte sie nicht aufgegeben. Wenn du heute hier bist und du hast deine Ehe aufgegeben, du hast deine Beziehung zu deinen Kindern aufgegeben, du hast dein eigenes Leben vielleicht aufgegeben, du hast keine Hoffnung mehr, vielleicht hat niemand mehr Hoffnung für dich, aber es gibt jemand, der Hoffnung hat und er läuft hinter dir her und alles, was du tun musst, ist dich umzudrehen und er steht da, Halleluja. Und diese Person heißt Jesus Christus. Gott mit uns. Er ist der Retter. Er ist der Retter. Meine Zuversicht habe ich auf ihn gesetzt. Letzter Punkt. Zu erzählen alle deine Taten. Menschen, die diesem Gott begegnen, die diesem Jesus Christus begegnen, werden immer, immer Teil der Lösung. Erzähl mir nicht, dass du Jesus Christus erlebt hast und du bist immer noch Teil des Problems. Das stimmt was nicht. Du wirst Teil der Lösung, du wirst Teil der Rettungsmannschaft Gottes. Du wirst Teil dieser Arche und sagst, was kann ich anpacken, dass hier was geht? Wo kann ich meinen Beitrag geben? Was ist mein Anteil damit, dass diese Welt diesen Gott kennenlernt? Und wiederum beim Beispiel des Mose. Wir lesen dort, Mose und Aaron bekommen ja einen Auftrag dann von Gott und sagen, sprich es aus. Der Psalmtext sagt, zu erzählen alle deine Taten. Menschen, die Christus begegnet sind, haben einen Auftrag, von dieser Heilstat Gottes zu erzählen. Zu erzählen. Wisst ihr, es gibt diese Theologie, die heißt, wir müssen nur leben, dann funktioniert das von alleine. Wenn du richtig lebst, dann kommen die Menschen zum Glauben. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Wisst ihr, wer am allerbesten gelebt hat auf dieser Welt? Jetzt kommt die Kinderstundenantwort. Die stimmt auf jeden Fall jetzt. Jesus! Jesus! Jesus hat am allervollkommensten gelebt. Er hat so vollkommen gelebt, dass es gar keine Schuld in seinem Leben je gab. Und trotzdem musste auch dieser Jesus verkündigen. Sogar er musste predigen. Also wir müssen unseren Mund aufmachen und erzählen von dem, was Gott in unserem Leben tut. Wir müssen davon berichten. Aber manchmal fühlen wir uns wahrscheinlich so ähnlich wie dieser Mose, der sagt, was, ich soll zum Pharao gehen? Sie wer und zu meinem Volk gehen? Und dann werde ich sagen, ja, wer, fing an zu stottern. Wer hat dich gesandt? Und am Ende kommt die Ehrlichkeit aus seinem Herzen raus und die ist, sie werden mir nicht glauben. Ich kann den Mose so verstehen, der ist mir so sympathisch. Ich denke mir auch manchmal, wenn Gott mir einen Auftrag gibt, dann geht, die werden mir nicht glauben. Dann siehst du deinen Kumpel da, dann siehst du deinen Arbeitskollegen, dann siehst du deine Mama, dann siehst du, ich weiß nicht wen, die werden mir nicht glauben. Die werden mir nicht glauben. Und jetzt kommt das Wunder des Evangeliums. Jetzt kommt wieder dieser Gott, der mit uns ist. Der sagt, du darfst Teil meiner Lösung sein. Du bist nicht die Lösung, du bist nur Teil der Lösung. Was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? Und der Mose? Mein Hirtenstab. Das habe ich. Heute fragt Gott dich, wenn du Teil der Lösung sein willst, was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? Oh, ich kann kochen. Ich habe Kohle. Bin Geschäftsmann. Hab Geld. Ich bin schlau. Ich bin musikalisch. Was hast du in deiner Hand? Und scheinbar hat das, was du in deiner Hand hast, nichts mit dem Problem zu tun. Was hat dieser blöde Stock mit dem Sklavenvolk in Ägypten zu tun? Gar nichts. Aber Gott fängt immer bei dem an, was du hast. Gott erwartet von dir nicht mehr, als du hast, sondern nur das, was du hast. Und dann heißt es in diesem Text, und das finde ich so wunderbar, was da geschrieben steht im Wort Gottes, in dem Kapitel 4, sie werden mir nicht glauben. Was hast du in deiner Hand? Und er sagt, einen Stab. Ein paar Verse später heißt es, nimm in deine Hand diesen Stab, mit dem wirst du Wunder tun. Halleluja. Und ein paar Verse weiter, so nahm Mose den Stab Gottes in seine Hand. Halleluja. Das ist ein Mensch, der Gott naht, bei dem werden die natürlichen Dinge zu göttlichen Dingen. Das Normale wird übernatürlich. Das Einfache wird besonders. Nicht, weil es besonders ist in sich selbst, sondern weil Gott in diese Dinge reinkommt. Der Stab wird zum Gottesstab. Jeder von uns hat hier Stäbe in seiner Hand. Wenn du im Gehorsam anfängst, Teil der Lösung zu werden, wird aus deinem ganz natürlichen Stab, den du hast, den du alltäglich gebrauchst, kann ein Gottesstab werden. Halleluja. Du kannst Teil der Lösung werden. Du kannst eine Antwort sein mit dem, was du in deiner Hand hast. Das muss nichts Besonderes sein. Aber es ist die Lösung, wenn Gott reinkommt. Mein Bruder hat mir, der ist ja jetzt mein Pastor, weil wir eine Gemeinde gründen in Frankfurt. Freue mich total, dass wir da eine Gemeinde gründen. Mein kleiner Bruder, der ist 18 Jahre jünger als ich, und jetzt ist er mein Pastor. Ja, wir gründen gemeinsam Gemeinde dort, aber er ist der Leiter und ich bin sein Gemeindeglied. Und wir sind da jetzt inzwischen, September haben wir angefangen und jetzt haben wir so ein Kernteam von 20 Leuten da in Frankfurt. Und ab Oktober geht's los mit den ersten Gottesdiensten und ich freue mich total. Und ich glaube, dass Gott tatsächlich in diesem Land auch uns als Ekklesiakirchen nutzen will, um viele, 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 viele neue Kirchen zu gründen. Amen. Amen. Und ihr Langenfeld, habt da auch einen Anteil dran. Also ein paar Kirchen werden aus dieser Kirche rauskommen. Das sage ich euch im Auftrag Gottes. Ein paar Kirchen werden aus dieser Kirche rauskommen. Ihr seid schon lange eine Hammermannschaft in der Ekklesiagruppe, das weiß ich. Finanziell, für die Mission und so weiter. Aber es gibt noch ein Level drauf. Es gibt noch ein Level drauf. Ich weiß, ich habe von Michael gehört, Leverkusen. Gibt es hier Leute aus Leverkusen? 1, 2. Da muss eine Kirche hin. Da muss eine Kirche hin. Und das kostet Geld. Das kostet richtig Schotter. Wir rechnen mit einer Kirche Gründung für das erste Jahr 100.000 Euro. Fürs erste Jahr. Hast du einen Stab? Hast du einen Stab in deiner Hand? Ja, den hast du. Den hast du. Gott hat ihn dir gegeben. Er kann übernatürlich werden. Er kann das Mittel sein, wodurch eine ganze Kirche entsteht in Leverkusen. Halleluja. Halleluja. Mein Bruder erzählte mir, also wie gesagt, der Kleine, der gar nicht so klein ist, aber der hat von Gott den Auftrag bekommen, in Frankfurt eine Kirche zu gründen. Und ich habe lange gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, du weißt, dass ich Leiter der Ekklesiakirchen werden soll, wenn die mich wählen und so weiter. Aber ich bin Leiter einer Bibelschule und ich weiß von dir, dass wir Kirchen gründen sollen. Wie soll ich das authentisch predigen und leiten, wenn ich selber nicht Teil einer Gemeindegründung bin? Das geht doch gar nicht. Ich bin Leiter einer Bibelschule und nicht Teil einer Gemeindegründung. Und dann, wir hatten Vorstandssitzung und in dieser Vorstandssitzung konnte ich nicht teilnehmen, weil ich im Krankenhaus war. Lag 3 Tage im Krankenhaus. Und dann haben die mich besucht im Krankenhaus, aus der Sitzung raus. Und da Chrissy war dabei und dann sagte, ja, Johannes, ich habe den Auftrag, in Frankfurt eine Kirche zu gründen. Was denkst du dazu? Und ich sage, du bist meine Gebetserhörung. Ich darf Teil einer Gemeindegründung sein, ohne sie selber zu gründen. Wie geil ist das? Wie Hammer ist das? Ich darf Teil einer Gemeindegründung sein. Und Johanna und ich, sie ist aktiver als ich, aber ich bin dabei. Okay? Ich bin dabei und wir gründen diese Kirche. Und ich freue mich total. Und Gott tut da echt krasse Sachen. Wie Leute dazu kommen. Jede Woche passiert da Neues. Und der Chrissy erzählte mir aus Roth, der ist ja momentan Pastor in Roth, und er erzählte mir folgende Geschichte, und die soll euch zeigen, wie einfach es ist, dass das Natürliche zum Übernatürlichen wird. Chrissy erzählte, wie er beim sein Standard-Dönerladen, ja, also wo er immer Döner kauft. Dort geht er hin und er ist immer nett und immer freundlich und so weiter. Und eines Tages ging er hin und wollte ein Beispiel für den Gottesdienst wie heute Morgen gebrauchen und sagt der Dönerfrau, ich brauche um 11.30 Uhr in der Ekklesiakirche, die dort und dort sich trifft, ja, kenne ich, brauche ich einen Döner. Ah, wir liefern nicht. Wir liefern nicht nach Hause. Bitte, Ausnahme, machen Sie es einmal. Bringen Sie mir um 11.30 Uhr einen Döner in die Ekklesiakirche. Okay, es wird auch nicht Ihr Schade sein. Bitte, machen Sie das. Okay, mach ich mal. 11.30 Uhr, die Tür geht auf. Chrissy ist am Predigen, so richtig am Ende der Predigt, so wie ich jetzt, Tür geht auf und Dönerfrau kommt rein. Dönerfrau kommt rein mit einem Paket, Pizzaservice, aber nicht mit Pizza, sondern mit Döner rein. Und sie kennt natürlich niemanden in dieser Kirche außer Chrissy und geht nach vorne. Und läuft sozusagen mitten im Gottesdienst mit dem Dönerpaket so nach vorne und sagt, hier wurde ein Döner bestellt. Und bringt den Döner nach vorne. Und dann sagt Chrissy, nimmt den Döner in Empfang und sagt, okay, den habe ich tatsächlich bestellt, danke, dass du da bist. Ich weiß, stellt die Frau der Kirche vor und sagt, das ist meine Dönerfrau. Sie hat natürlich einen Namen, ich weiß den ja nicht. Und da hat sie mir einen Namen vorgestellt und dann sagt, ich hätte gerne, dass wir als Kirche in Rot, wir wollen nur Gutes tun, wir wollen das Evangelium rahmen, wir wollen Menschen gewinnen. Und diese Dönerladen liefert nicht frei Haus, aber jetzt hat sie geliefert und wir wollen ihr was, ein Trinkgeld mitgeben. Und die Frau schaut, wer wie meinst? Okay, und dann haben die eine Kollekte eingesammelt. Trinkgeld. Ecclesia Rot hat Kollekte eingesammelt für Dönerfrau. Haben die Kiste eingepackt und sie ist rausgegangen. Ich weiß nicht, wer von euch die Kirche in Rot kennt. Das ist eine alte Sporthalle. Sie geht da raus und sie hat gar nicht in diese Kiste reingeschaut. Und draußen, als sie war, schaut sie rein. Sie kriegt schon einen Herzinfarkt. Lässt das Ding fallen, rennt wieder rein in den Gottesdienst, Tränen überströmt und sagt, ich muss was. Die wusste gar nicht mehr, was sie sagen sollte. Die war nur noch am Stottern, Heulen und danke, 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 danke. Die Gemeinde hat ihr 600 Euro da gegeben. Ja, was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung. Aber weißt du, Gottes Liebe ist verschwenderisch. Gottes Liebe ist verschwenderisch. Da wurde ja nichts bezahlt. Das wurde einfach großzügig was gezeigt, die Liebe Gottes. Wie geht denn die Geschichte weiter? Wegen Trinkgeld beim Dönerfrau. Ja, so einfach geht es doch nicht. Aber die Frau fing an und sagt, Chrissy ist ihr Pastor jetzt, ja? Chrissy ist ihr Pastor. Und jedes Mal, wenn sie ein Problem hat, ruft sie Chrissy an und sagt, was soll ich da machen? Und irgendwann erzählt sie, weißt du, Chrissy, eure Art, großzügig zu leben, die finde ich cool. Und dann war Chrissy wieder nach dem Gottesdienst beim Döner essen und so. Und dann kommt eine andere Frau vorbei mit so einem kleinen Dackel oder ich weiß nicht was, also irgendein Hund. Und dann sagt sie, schau mal, das ist mein Pastor. Der ist noch gar nicht gläubig, die Frau, aber das ist mein Pastor. Übrigens, ihr Hund, will der auch Döner? Und packt und fängt an, Dönerfleisch einzupacken, damit der Hund was zu essen kriegt. Kostenlos, natürlich, großzügig. Die fängt an, das zu leben, was sie gesehen hat, was die Kirche lebt. Und irgendwann ruft ihre Freundin sie an, das ist eine türkische Familie, muslimisch, ruft die türkische Freundin, spricht sie mit dieser Dönerfrau und sagt, ja, weißt du, ich habe ein Problem, mein Sohn ist besessen, im Islam gibt es das auch. Er hat ein Problem. Und dann sagt die türkische Dönerfrau, sagt, da musst du zur Ekklesiakirche gehen. Da musst du zur Ekklesiakirche gehen. Weil in der Ekklesiakirche, die beten für Kranke. Die können das lösen. Warum? Ich hatte Schulterschmerzen und dann habe ich meinen Pastor, den Chrissy, gerufen und er hat mit mir gebetet und meine Schulter ist gesund geworden. Meine Schulter ist gesund geworden und deswegen, du musst zur Ekklesiakirche gehen. Okay, die rufen den Chrissy an, Chrissy geht zu Besuch die und Ende der Geschichte ist, die Freundin, die Mama von dem Jungen, die hat sich bekehrt, die ist jetzt in der Gemeinde, Halleluja. Halleluja. Weil aus einem Stab ein Gottesstab wurde. Weil aus einem Döner ein Wunder wurde. Halleluja. Du kannst Teil der Lösung sein. Du kannst Teil der Lösung sein in dieser Welt. Ekklesia Langenfeld kann Teil der Lösung sein für, was ist das, Bergisches Land oder Rheinland? Wie viele Kirchen brauchen wir in Deutschland? Hunderte, Tausende. Und ich freue mich wirklich über das, was schon gegangen ist in den letzten Jahren. Ich freue mich total. Letztes Jahr haben wir 3 unserer Gemeindegründungen gefeiert. In Stuttgart, in Erlangen, in Hannover. Dieses Jahr sind mindestens 4 oder 5 Babys werden auf die Welt kommen. In Ansbach wird eine gegründet, in Hippolstein wird eine gegründet, in Eihingen wird eine gegründet, in Frankfurt wird eine gegründet und Leverkusen? Fragezeichen. Da geht was in unserem Land. Aber du kannst teilen. Ich weiß nicht, ich kann keine Kirche alleine gründen. Michael kann den Unterschied. Aber wir gemeinsam können Unterschied machen. Wenn jeder seinen Stab in die Hand nimmt und sagt, hier ist mein Stab, Gott, und er soll zum Gottesstab werden. Amen. Ich will einen Unterschied machen in diesem Land. Ich will meinen Beitrag teilen. Ich will glauben, dass ein Unterschied möglich ist. Und das fängt mit Kleinigkeiten an. Das kann tatsächlich sein, dass du einfach nur bei deinem Döner Großzügigkeit lebst. Dass du beim Aldi bekannt wirst dafür, dass du nicht an der Kasse motzt, sondern Segen aussprichst. Aber sprich es aus. Sag den Menschen, hey, ich kenne jemanden, den musst du kennenlernen, der ist so geil. Das ist Jesus. Das ist der Hammer. Der hat mein Leben verändert. Kannst du auch anders sagen, aber so will ich sagen. Jesus, ich danke dir, dass du Gott, der herabgekommen bist, dass du siehst, Jesus, du siehst, du erkennst, du weißt um all unser Elend, aber dir ist das nicht egal, du belehrst uns nicht, du gibst uns nicht ein paar Tipps, sondern du kommst in unser Leben und wirst selbst die Lösung, Halleluja. Jesus, und ich bete für jeden, der in diesem Raum oder jetzt im Internet zuhört oder zuschaut, Komm, Geist Gottes, jetzt und nimm das Wort und mach es lebendig, wecke du Glauben in den Herzen. Und wenn du hier bist heute Morgen, ich möchte dich einladen. Es ist eine ganz einfache Geschichte, es ist auch nichts Peinliches, es ist was Wunderschönes, aber es ist nichts Peinliches. Es ist einfach nur eine Beziehung eintreten mit diesem Gott. Und das macht man, indem man sich entscheidet für ihn, indem man sagt, Gott, du hast dich entschieden, mich lieb zu haben. Ich will auch Ja sagen zu deiner Liebe. Du bist für meine Schuld gestorben. Das ist der Grund, warum es das Kreuz gibt. Weil wir schuldig sind vor Gott, schuldig sind vor anderen Menschen, schuldig sind vor uns selbst. Aber du hast die Chance, mit Jesus Christus einen neuen Anfang zu machen. Die Chance, mit Jesus Christus an den Reset-Knopf zu drücken, wieder neu zu starten, schuldlos zu starten. Und es ist nicht kompliziert, weil er alle Schuld getragen hat. Alles, was du sagen musst, ist, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich will und ich brauche dich in meinem Leben. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen willst, wenn du mit mir ein Gebet sprechen willst, darfst du jetzt an dem Ort, wo du bist, kurz mal deine Hand heben. Ist hier irgendjemand in diesem Raum? Das sind, glaube ich, Leute, die sagen, ich möchte, ja, super, super. Noch jemand, Halleluja. Ist da noch jemand, der sagt, ich möchte diesen Jesus Christus mein Leben anvertrauen. Ich möchte mit ihm gehen. Halleluja. Lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen, einfach leise oder laut, aber es geht auch hier, sondern es geht darum, dass du Ja sagst zu Gott. Und du darfst dieses Gebet mir nachsprechen und ich lade dich ein, danach entweder zu mir zu kommen oder zu einer der Personen, die hier vorne auf der Bühne waren, damit wir, oder an den Infopoint hinten, und dann kannst du gerne Fragen stellen, aber jetzt erst einmal gehen wir zu diesem Gott. Jesus Christus, ich komme zu dir. Danke, dass du mir immer hinterhergelaufen bist. Ich drehe mich jetzt um. Du bist da. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du mir einen Neuanfang schenkst. Und danke, dass du dieses Leben mit mir jetzt lebst. Und nicht nur hier auf Erden, sondern eine Ewigkeit. Danke für deine Liebe. Danke, dass ich himmlischer Vater jetzt sagen darf. Dass ich ein Kind Gottes sein darf. Amen. Wenn du dieses Gebet von Herzen gesprochen hast, dann ist es die beste, wichtigste Entscheidung, die du je im Leben treffen konntest, weil es ist Ja gesagt haben zu dem Gott, der dich von Ewigkeit geliebt hat. Und eine zweite Frage, das stelle ich jetzt all denen, die sagen, ich kenne diesen Jesus, möchte ich einladen, welchen Stab hast du? Welchen Stab hast du? Lass aus deinem natürlichen Stab ein Gottesstab werden. Lass aus deinem natürlichen Stab ein Gottesstab werden. Und vielleicht hast du, ich glaube, die meisten von uns haben nicht nur einen Stab, die meisten von uns haben viele. Manche haben wir schon abgestellt, irgendwo im Regal. Aber du kannst einen Unterschied machen. Gott segne euch. Und danke, dass wir gemeinsam in Deutschland und in der Welt einen Unterschied machen können. Danke, dass wir gemeinsam einen Unterschied in diesem Land machen können, Gemeinden gründen können. Und ich träume davon, dass ich irgendwann, ich hoffe beim nächsten Mal schon hier bin und höre, Ekklesia Langenfeld hat eine Kirche gegründet. Yes. Ja, wirklich. Und dann gehen nicht nur die Leverkusener dahin, sondern gehen ein paar andere mit, damit das Baby gleich von Anfang an eine starke, stabile Basis hat. Gott segne euch.